freue mich, dass ihr heute da seid. Ich möchte heute eine Predigt halten über das Thema Geld. Wenn ich das jemandem gesagt habe, hat die Antwort, Ja, über Geld spricht man nicht, oder? Geld hat man. Wir wollen nicht über unsere Löhne sprechen, oder? Man will ja nicht Neid ernten oder Mitleid, je nachdem. Und deshalb sprechen wir Schweizer nicht über das Geld. Wir sprechen über alles Mögliche, vor allem über Sex. Und auch in den Kirchen und Gemeinden, man kann heute über Sex viel einfacher predigen als über das Geld. Nur ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, dass die Bibel häufiger über das Thema Geld und Besitz spricht, wie über jedes andere Thema. 2350 Verse in der Bibel behandeln das Thema Geld, Besitz. Nur so zum Vergleich. Es gibt etwa 500 Verse über das Thema Gebet und weniger als 500 Verse über das Thema Glauben. Jesus hielt 38 Gleichnisse. 16 davon nahm er als Beispiel das Thema Geld oder Besitz. 15% aller Sätze von Jesus behandeln das Thema Geld, Besitz. Jesus spricht mehr über Geld und Besitz als über Himmel und Hölle zusammen. Nun, wenn wir das so hören, stellen wir uns vielleicht die Frage, geht es denn Gott um mein Geld? Ist Gott geldgierig? Nein, natürlich nicht. Gott geht's um unser Herz. Jesus Christus sagte mal, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6, Vers 21. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Martin Luther hat mal gesagt, es gibt drei Bekehrungen, die ein Mensch braucht. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Drei Bekehrungen. Johannes Calvin, er schrieb, wo Reichtum die Herrschaft über das Herz hat, hat Gott seine Autorität verloren. In unserer Predigtserie, der wir im Moment drin sind, geht es ums Leben zur Ehre Gottes. Es gibt kaum etwas, was so deutlich zeigt, zu wessen Ehre wir leben, wie unser Umgang mit Geld. Jemand sagte mal, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was dir in deinem Leben wichtig ist. Ganz ehrlich, zu wessen Ehre leben wir? Zur Ehre Gottes oder zu unserer eigenen? Ich werde deshalb im Rahmen dieser Serie Leben zur Ehre Gottes eine Predigt halten zum Thema Geld. Und ich mache euch ein Geständnis. Es wird heute meine allererste Predigt sein zum Thema Geld. Also ich habe schon ab und zu mal einen Satz eingefügt. So. Meine ganze Predigt. Und wisst ihr, ich habe mich lange davor gescheut. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was sagen dann die Leute? Oder Sekte? Freikirche, geht es immer nur ums Geld. Also für alle, die heute zum ersten Mal da sind, es ist heute das erste Mal, dass es ums Thema Geld geht. Und mich hat dann, ich war so am Bibellesen und da hat mich etwas ganz fest bewegt. Da lese ich vom reichen Jüngling, der kommt zu Jesus. Und dann sagt er, die kommen ins Gespräch und irgendwie merken die, der reiche Jüngling hält das ganze Gesetz. Alles, weil das ist erstaunlich. Dann sagt Jesus, eines fehlt dir, verkauf alles und dann folge mir nach. Und dann heißt es in der Bibel, er ging traurig davon. Ich habe gedacht, das Schlimmste, was mir heute Morgen passieren kann, sind gläubige Gemeindeglieder, die sagen, ich gehe, komme nicht mehr in diese Gemeinde. Und dann geht es mir so wie Jesus und das wäre auch nicht schlecht. Nein, natürlich nicht. Aber ihr seht, ich muss heute diese Predigt halten. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir mitlesen in Sprüche 11, Vers 24. Sprüche 11, Vers 24 lesen wir. Einer teilt aus und hat immer mehr. Ein anderer spart, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Dieser Satz ist zunächst einmal sehr logisch. Im Hintergrund ist so der Bauer, der den Samen ausstreut. Das ist ganz logisch, wenn jemand viel Samen ausstreut, wird er viel ernten. Und wenn er wenig Samen ausstreut, wird er wenig ernten. Ganz logisch. Aber jetzt kommt das Überraschende. dieser an sich in der Landwirtschaft logische Vers, wird in der Bibel übertragen auf unseren Umgang mit dem Geld. Es heißt, wer viel gibt, bekommt viel, wer wenig gibt, bekommt oder hat am Schluss wenig. Das ist für uns überraschend, denn wir haben tief in uns drin so den Gedanken, je mehr ich für mich behalte, desto reicher werde ich und je weniger ich ausgebe, desto reicher werde ich. Je mehr ich ausgebe, desto ärmer werde ich. Tief in uns drin, gerade das Gegenteil. Jetzt sagt die Bibel, wer gibt, wird reich. Wer zurückhält, wird arm. Das ist übrigens nicht nur im Sprüche so, sondern im Korintherbrief, im 2. Korinther 9, Vers 6 steht, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und im ganzen Kapitel geht es Paulus darum, spendet für die Gemeinde oder für die Gemeinden. Er möchte die Gemeinde ermutigen zu spenden. Jesus sagt in Lukas 6, 38, gebt. Gebt, so wird euch gegeben. Und dann sagt Jesus, und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also Jesus sagt, wenn ihr viel gebt, bekommt ihr viel. Wenn ihr wenig gebt, ja, dann gibt es auch wenig. Lukas 6, Vers 38. Der heutigen Predigt also sehen wir ein geistliches Prinzip. Das drückt sich durch die ganze Bibel hindurch aus. Wer gibt, bekommt, wer zurückhält, wird arm. Wo sehen wir dieses Prinzip am besten verdeutlicht? Bei Jesus. Von Jesus heißt es, denn er wurde, obwohl er reich war, arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Jesus Christus hatte alles. Das ganze Universum gehört ihm. Und jetzt wurde er so arm, wie kein Mensch arm werden kann, oder? Krippli, dann am Kreuz, ganz nackt. Hat alles verlassen, damit wir reich werden können. Jesus Christus starb für uns, ist auferstanden. Und wenn wir unsere Sünden Jesus Christus bekennen und Jesus im Glauben als Herrn annehmen, sagen Jesus Christus, möchte dir kompromisslos nachfolgen, dann werden wir durch das, was Jesus getan hat, unendlich reich. Kinder Gottes, Erben einmal, unglaublich viel. Und ausgehend von diesem göttlichen Paradoxon, dass wer zurückhalten möchte, immer ärmer wird und wer gibt, immer reicher wird. Denn wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es gewinnen, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Wer aber sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Göttliches Paradoxon. Und ausgehend von diesem Paradoxon möchte ich heute auf drei Punkte eingehen zum Umgang mit Geld. Mein erster Punkt heute, ich habe eine PowerPoint dabei, weil es sehr lehrhaft wird heute, auch sehr inhaltsreich, dann habt ihr am Schluss die wichtigsten Punkte. Erstens, Gott gehört alles. Ich bin nur sein Verwalter. Dieser Satz hier wird deutlich durch Psalm 24,1, Haggai 2,8 oder 1. Korinther 6, 19 bis 20. Dort steht, Gott gehört das ganze Universum. Und damit auch mein Leben und damit auch mein Geld. Alles, was wir haben, ist nur geliehen. Wir kommen nackt auf diese Welt und wir werden einmal nackt diese Welt verlassen. Und so in der Zwischenzeit zwischen Geburt und Tod leihen wir uns ganz viele Dinge. Wir leihen uns Kleider. Wir leihen uns vielleicht mal ein Fahrrad, ein Auto, ein Haus, Garten. Wir leihen uns Computer, ein Handy. Sagt ihr vielleicht, aber nein, 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 also mein Handy gehört mir. Mein Haus habe ich bezahlt, alles abbezahlt, keine Hypotheken, das gehört mir. Sage, nein, 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 es ist nur geliehen. Das Haus, auf dem dein Boden steht, gehörte mal jemand anderem. Und das Haus auf dem, dein Haus, das auf der Boden, auf dem dein Haus steht, danke fürs Mikro. Gut, also, der Boden, auf dem dein Haus steht, der gehörte mal jemand anderem. Und er wird auch mal wieder jemand anderem gehören. Die Kleider, die du anhast, weiß nicht, wem die mal gehören, vielleicht jemand anderem, vielleicht auch niemandem mehr, aber du gibst sie weiter. Alles, was wir haben, ist nur geliehen, ausnahmslos. Alles ist nur geliehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Gott gehört alles. Ich bin nur sein Verwalter. Eines Tages ritt ein verzweifelter Mann dem englischen Erweckungsprediger John Wesley nach. Dann, als er ihn eingeholt hat, schrie er ganz entsetzt: Mr. Wesley, Ihr Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. John Wesley ließ diese Nachricht sacken. Nach einiger Zeit antwortete er ganz ruhig: Nein, nicht mein Haus, Gottes Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das bedeutet eine Verantwortung weniger für mich. Nun, ich meine nicht, dass ich geistlich gesehen schon so weit bin wie Mr. Wesley, aber er hat etwas verstanden. Gott gehört alles. Was mir genommen wird, ich bin nur sein Verwalter. Es hat Gott gehört. Alles gehört Gott. Gott vertraut mir seine Gaben an, damit ich sie in seinem Sinne verwalte. Und jetzt haben wir ein Konto und dieses Konto Gottes läuft auf meinen Namen. Oder Gott? Gottes Konto läuft auf meinen Namen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Denn ich habe uneingeschränkten Zugriff auf Gottes Konto, das auf meinen Namen lautet. Ich kann da nehmen, so viel ich will. Und dieses Privileg können wir auch missbrauchen. Das ist ganz klar. Indem wir Gottes Geld missbrauchen. Aber wenn wir verstanden haben, Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter, dann ist die Frage nicht mehr, wie viel gebe ich von meinem Geld für Gott? Sondern die Frage ist, wie viel behalte ich von Gottes Geld für mich? Ich möchte dich fragen, welche Sichtweise hattest du bis jetzt auf dein Geld? Gibst du ein bisschen von deinem Geld für Gott? Monatlich so? Oder behältst du monatlich ein bisschen von Gottes Geld für dich, damit du auch gut leben kannst? Und dann stellen wir uns die Frage, ja, wie geben wir denn Gottes Geld aus? Diese Frage ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Wie geben wir das Geld aus? Wenn ich so ans Budget machen denke, ich hoffe, ihr habt alle ein Budget, genau wisst, wie viel Geld man ausgibt, wie viel man für was verwendet, ist anstrengend. Klar ist aber, Jesus möchte bestimmen, wofür wir sein Geld verwenden. Und einer dieser Punkte, was Gott von uns will, ist, dass wir geben. Gott will, dass wir geben. So komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es lohnt sich, Gottes Geld am richtigen Ort anzulegen. Die Bibel macht so etwas deutlich. Immer dann, wenn wir Gott Geld zurückgeben, ist das ein Anlegen auf Gottes Konto. Also immer dann, wenn wir Geld weggeben, legen wir auf dem himmlischen Konto an. Drei Gründe, warum es sich lohnt, Gottes Geld am richtigen Ort anzulegen. Der erste Punkt: Geben bringt Freude. Geben bringt Freude. 2. Korinther 8 lesen wir von einer Gemeinde. Die Gemeinde in Mazedonien, die war sehr arm, aber sie wollte spenden. Sie wollte eine reiche Gabe geben. Die Gemeinde in Mazedonien, die war sehr arm. Dann schreibt Paulus, und sie wollten spenden. Und er schreibt dann etwas, was für unsere Schweizer Ohren sehr befremdlich ist. Er schreibt, und sie gaben über ihre Kraft hinaus. Ho. Und dann sehen wir, warum geben die über ihr Vermögen hinaus? Warum? Die Antwort steht 2. Korinther 8. Weil sie Freude haben wollten. Freude. Geben bringt Freude. Und ich muss sagen, mich als Schweizer beschämt ein solcher Vers. Denn ich bin eher so der, der Gründe findet, nicht zu geben. Die Mazedonier fanden Gründe zu geben, obwohl man eigentlich sagen müsste, also ihr habt ja gar nicht so viel. Sie fanden Gründe zu geben. Warum? Weil sie Freude haben wollten. 2. Korinther 9, Vers 7 steht dann, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Paulus sagt, ihr sollt nicht geben aus Zwang. Soll geben, wie ihr es euch im Herzen vornehmt. Nicht unwillig. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jetzt denkt ihr, ja logisch, der liebt Gott, der denkt Menschen lieb. Jeder. Ja, das stimmt. Johannes 3, 16, Gott liebt die ganze Welt. Aber innerhalb dieser Welt liebt er die Gläubigen besonders. Johannes 13, 1, seine Kinder, klar. Aber jetzt steht hier, 2. Korinther 9, 7, dass bei den Gläubigen er die besonders lieb hat, die fröhlich geben. Das ist der einzige Vers meines Erachtens in der Bibel, wo steht, dass Gott jemanden liebt, weil er etwas tut. Wegen einem Verhalten. Gott hat Menschen, Gläubige, die geben, fröhlich geben, besonders lieb. Geben bringt Freude. Aber ich muss euch sagen, Freude, die sitzt oft erst ein, wenn man gibt. Also ich kenne das, wenn ich geben soll, dann gibt es so einen Kampf in mir. So. Ja, aber das und vielleicht solltest du mal noch das dir anschauen. Und vielleicht später fällt man, wenn das Auto ausfällt. Da mir kommen so viele Argumente in den Sinn, warum man jetzt nicht geben sollte. Und dann gibt man. Und dann setzt die Freude ein. Oft erst dann. Vorher ist oft Kampf. Randy Alcorn schreibt, wer nicht gibt, beraubt sich der Freude, die Gott ihm geben möchte. Wer sagt, mir fehlt so die Freude im Leben, die Freude am Glauben. Wenn das nicht vorhanden ist, dann weiß ich den Grund. Wenn das vorhanden ist, dann müssten wir neue Gründe suchen. Es kann auch dann immer mal wieder sein, dass man keine Freude hat. Aber geben bringt Freude. Kommen wir zum zweiten noch, warum es sich lohnt, Geld am richtigen Ort anzulegen. Geben macht frei. Bestimmt habt ihr es auch schon gemerkt, Geld hat eine ungeheure Kraft, eine ungeheure Macht. Das sagt schon Jesus. Und er nennt die Macht hinter dem Geld Mammon. Nicht das Geld ist der Mammon. Geld ist an sich neutral. Aber die Macht hinter dem Geld oder die Geldliebe, das nennt die Bibel Mammon. Das ist ein Götze, eine ungeheure Macht. Und ich meine, dass Geld in unserem Land, in unserer Zeit überhaupt, die stärkste Kraft der Welt ist. Stärker als jeder Präsident, jeder Machthaber. Geld regiert die Welt, können die Machthaber einpacken. Geld ist unser Volksgötze in der Schweiz. Keine Macht ist in unserem Land so stark wie das Geld. Die Frage ist, diene ich Gott oder dem Mammon? Liebe ich Geld oder Gott? Und jetzt sind wir vielleicht schnell geneigt zu sagen, ja, Gott lieb. Aber wisst ihr, Geldliebe ist ganz schwierig zu entdecken bei uns. Ich meine, wenn man jemanden umbringt, ist ganz klar, dass es falsch ist. Aber wenn man Geld liebt, das ist gut in unserem Land, wenn man Geld liebt. Das ist gut, wenn man möglichst viel verdient. Gehaltserhöhungen und so. Und deshalb ist die Geldliebe in unserem Land eine gesellschaftsfähige Liebe. Geld als Götze ist ein gesellschaftsfähiger Götze. Martin Luther, er sagt, das, worauf jemand im Kern vertraut, von dem er sich Sicherheit erhofft, was sein Denken bestimmt, ist sein Gott. Also wenn wir aufs Geld vertrauen, denken, ja, ich habe genügend Geld, Versicherungen und so. Wenn unser Denken ständig sich ums Geld dreht, dann ist das unser Gott. Jesus sagt, entweder dienen wir Gott oder dem Geld, dem Mammon. Und wenn wir jetzt bereit sind zu geben, dann verlieren Geld und Besitz ihre Anziehungskraft. Jemand sagte mal, geben ist das einzige Gegengift gegen den Materialismus. Geben ist das einzige Gegengift gegen den Materialismus. Für die Physiker unter uns, nicht, ob von denen ein paar hat, es gibt viele, die haben Physik nicht so gern, aber es gibt ein physikalisches Gesetz. Und das lautet, je größer die Masse ist, desto stärker die Anziehungskraft. Kennt ihr? So die Erde, wow, die Masse zieht mich an. Und das ist beim Geld auch so. Je größer die Geldmasse, desto stärker die Anziehungskraft. Nicht umsonst sagt man ja, von der Reichen lernt man sparen. Eine ungeheure Anziehungskraft. Und wenn wir weggeben, dann verliert Geld seine Macht. Noch ein dritter Grund, warum es sich lohnt, am richtigen Ort einzuzahlen, ist, geben ist eine Einzahlung aufs himmlische Konto. Jesus sagt, Matthäus 6,20, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Weiß nicht, habt ihr schon mal einen Leichenwagen gesehen, der so hinter sich her einen Möbelwagen hergezogen hat? So. Nicht, oder? Warum nicht? Weil man nichts mitnehmen kann. Alles ist nur geliehen. Alles, was wir auf dieser Welt haben, werden wir mal zurücklassen. Aber Gott sagt, alles, was wir heute geben, ist immer eine Einzahlung aufs himmlische Konto. Wir müssen alles zurücklassen. Einmal starb ein sehr, sehr reicher Mann. War unglaublich reich. Und dann kam jemand zu seinem Buchhalter und fragte ihn, wie viel hat er zurückgelassen? Die Antwort war, alles. Alles hat er zurückgelassen. Wir müssen einmal alles hier lassen. Wir können nichts mitnehmen. Und da ist die Frage an uns Christen. Lohnt es sich da nicht, für die Ewigkeit zu leben? Jemand sagte mal, das Leben auf dieser Erde ist wie so ein Punkt und die Ewigkeit wie eine Linie. Und die Frage ist, lebst du für den Punkt oder für die Linie? Leben für den Punkt heißt, ich lebe fürs Diesseits. Eigentlich, so unter uns, für die Mülldeponie. Denn alles, was wir haben, landet auf der Mülldeponie. Leben für die Ewigkeit, leben für die Linie heißt, ich lebe für das, was mir nie jemand nehmen wird. Was ich nie zurücklassen muss. Lebst du für den Punkt oder lebst du für die Linie? Was bestimmt bei deinem Ausgeben deine Priorität, deine Prioritäten? So komme ich jetzt zum dritten Punkt. Gott lässt es uns finanziell gut gehen, nicht um unseren Lebensstandard zu erhöhen, sondern um unseren Gebensstandard anzuheben. Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt aus und hat immer mehr und noch mehr und noch mehr. Gott lässt es uns gut gehen. Lukas 6, 38, gebt und euch wird gegeben werden. Jemand sagte mal, ich schaufle das Geld hinaus. Und Gott schaufelt es wieder zurück. Aber Gott hat die größere Schaufel. So geht's. Wenn wir Geld geben, gibt Gott zurück. Und er hat die größere Schaufel. Gott lässt sich nichts schenken. Warum? Weil wir Gott beim Schenken nie übertreffen können. Er ist der größte Geber. Und egal wie viel du gibst, Gott gibt immer mehr. Immer. Es geht nicht, dass wir mehr geben als Gott. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir zurück. Und an dieser Stelle, wenn ich so ausführe, dass Gott es uns auch finanziell gut gehen lässt, zucken manche wie innerlich zusammen und denken, oh, oh, oh. Jetzt ist der Matthias auch noch so ein Wohlstandsevangelist. Uiuiui, schwierig. Wohlstandsevangelium lautet, Glaube an Gott, Folge ihm nach und es geht dir gut. Körperlich gut, auch finanziell gut. Und ich sage heute Morgen deshalb ganz deutlich, das Wohlstandsevangelium ist eine Irrlehre. Steht nirgends in der Bibel, folge Jesus nach und es geht dir gut. Körperlich und finanziell. Das Wohlstandsevangelium ist eine Irrlehre, aber nicht, weil sie total falsch ist, sondern weil sie eine Halbwahrheit ist. Die ganze Wahrheit lautet, folge Jesus nach und er gibt dir zurück. Immer mehr und immer noch mehr. Das ist die ganze Wahrheit. Und das kann darin bestehen, diese Gaben, die Gott uns gibt, dass er uns materiell segnet. Es kann sein, aber vor allem schenkt uns Gott Freude, Frieden, Zufriedenheit, Gelassenheit, Ruhe. Aber das Atemberaubende ist, dass wenn wir Geld geben, oft, sehr oft auch Geld zurückkommt. Es steht so in 2. Korinther 9, Vers 11. Gott lässt es uns gut gehen, sodass ihr in allem reich werdet, auch finanziell. Und jetzt würden Wohlstandsevangelisten hier ergänzen, zu eurem Wohlstand. Deshalb lässt es Gott euch gut gehen. Aber die biblische Botschaft lautet, Gott lässt es euch gut gehen zu aller Freigebigkeit. Gott will uns viel anvertrauen und immer noch mehr, damit wir weitergeben und weitergeben und weitergeben. Gott will durch uns andere Menschen segnen. Jetzt kommt an dieser Stelle so der berühmt-berüchtigte Vers aus Malachi 3, Vers 10. Den habt ihr bestimmt schon erwartet. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Peter Strauch, er war jahrelang Präses der FEG in Deutschland. Er schreibt, wie kluge Exegeten ihm versucht haben, ihm klarzumachen, dass sich dieser Bibeltext nicht auf unser neutestamentliches Geben anwenden lasse. Und dann schreibt er ganz süffisant, aber meine Frau und ich haben erlebt, es stimmt trotzdem. Wenn wir geben, öffnet Gott die Fenster des Himmels. Und ich muss euch sagen, ich habe es auch so erlebt die letzten Jahre. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, da wurde uns sehr deutlich gelehrt, gebt den Zehnten. Gebt den Zehnten in die Gemeinde, zu der ihr gehört. Und darüber hinaus gibt es die Opfer für die Missionare, für die Werke und so weiter. In diesem Umfeld bin ich aufgewachsen. Das war sehr klar, als ich Jesus Christus dann kompromisslos nachfolgen wollte, habe ich begonnen, 10% meines Einkommens immer in die Gemeinde zu geben, zu der ich mich zähle. Und dann hörte ich als Teenager eine Geschichte in einer Predigt, die hat mich sehr bewegt, sehr geprägt. Es gab mal in England einen berühmten Prediger. Der hielt mal eine Predigt übers Geld. Und er sagte seiner Gemeinde, zahlt 3 Monate lang euren Zehnten in diese Gemeinde, und wenn ihr dann eine Rechnung habt, die ihr nicht bezahlen könnt, ich bezahle euch die. Und er bekam nie eine Rechnung. Nun, diese Geschichte hat mich natürlich sehr geprägt. Ich habe gedacht, gut, das probiere ich aus. Ab jetzt gebe ich 10% in die Gemeinde. Und ja, stimmt natürlich, bis heute konnte ich jede Rechnung selbst bezahlen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu denkt, zum Zehnten dieser Geschichte. Ich habe in meinem Leben schon viele Gaben bereut, was ich ausgegeben habe, was ich mir geleistet habe. Aber ich habe es noch nie bereut, Gottes Sache zu unterstützen. Nun, seit ich von Zehntendenken geprägt wurde, habe ich unterdessen mal noch Theologie studiert. Und da habe ich dann festgestellt, dass es sehr schwierig ist, der Zehnte als ein Gesetz für die neutestamentlichen Gläubigen zu lehren. Sehr schwierig. Wir sehen nirgends im Neuen Testament eine Aufforderung an Gemeindeglieder, gebt 10% eures Einkommens in die Gemeinde. Finden wir nirgends. Und manche atmen an dieser Stelle beruhigt auf. Klar, Zum Glück leben wir nicht mehr unter dem Gesetz. Ich müsste noch 10% die Gemeinde geben. Nun, wenn ihr hier an dieser Stelle aufatmet, dann habt ihr die biblische Lehre nicht verstanden. Gott gehört alles, nicht nur 10%. Nicht 11, nicht 15, nicht 20, nicht 50, nicht 99%. Alles gehört Gott. Alles. Und wir finden im Neuen Testament kein Beispiel, wo irgendein Gläubiger unter den 10% geblieben ist beim Geben. Nie. Alle sind drüber im Neuen Testament. Also ich finde diese neutestamentliche Lehre überhaupt nicht beruhigend, sondern sehr, sehr schwierig, wenn alles Geld Gott gehört. Ja, was mache ich jetzt? Für mich persönlich halte ich es mit den Kirchenvätern wie Origenes, Hieronymus, Augustinus, haben alle gelehrt, dass der Zehnte einfach das Minimum ist und man immer mehr erhöhen soll, wenn es Gott zulässt. Jetzt komme ich noch einmal zu Randy Alcorn. Er hat mich sehr herausgefordert, ja provoziert. Und ich glaube, er wird euch jetzt auch gerade provozieren. Nämlich all diejenigen, die der Meinung waren bis heute, es braucht nicht 10%. Randy Alcorn sagt, wenn ihr dieser Meinung wart bis jetzt, dass ihr nicht 10% gebt, dann fragt doch heute mal Gott, Gott, soll ich wirklich weniger geben, ich, der ich den Heiligen Geist habe und in einer Zeit und einem Land beispiellosen Wohlstands lebe, soll ich wirklich weniger geben als die ärmsten Israeliten damals? Denn die Allerärmsten, die mussten einfach 10% geben. Soll ich wirklich nur so wenig geben wie die ärmsten Menschen damals? Oder möchtest du von mir, dass ich mehr gebe? Ich wurde sehr herausgefordert, aber auch ermutigt zu geben. Randy Alcorn schreibt, verstehen Sie die Praxis, den Zehnten zu geben, nicht als Ziel, sondern als Startpunkt. Der Zehnte ist nicht die Decke, die wir irgendwann mal erreichen sollten. Er ist vielmehr der Fußboden, auf dem wir anfangen. Er ist nicht der Zieleinlauf, sondern der Startschuss. Das hat mich sehr herausgefordert. Aber seither habe ich so das Ziel, wie wäre es, wenn ich jedes Jahr 1% mehr geben könnte? Wer weiß, was Gott dann tut? Oder was er vorher tut, dass ich es geben kann? Gott vertraut uns sein Vermögen an. Und wenn das immer mehr ist, dann nicht, um unseren Lebensstandard zu erhöhen, sondern um unseren Lebensstandard anzuheben. Und jetzt interessiert euch vielleicht noch eine Frage. Wohin geben wir? Wohin geben wir das Geld? Viele Gläubige funktionieren wie so der Gärtner, der mit der Gießkanne möglichst vielen, möglichst wenig gibt. So. Und die Bibel hat eine andere Sichtweise. Sie sagt, möglichst wenigen, möglichst viel geben. Es gibt eine erste Priorität in der Bibel, wo wir geben sollen. Und das ist das, was Gott am meisten liebt. Gott liebt nichts mehr auf dieser Welt als die Gemeinde. Sie ist sein Leib. Sie ist seine Braut. Sie ist sein Tempel. Sie ist sein Bauwerk. Und deshalb ist klar, wenn wir Jesus lieben, dann geben wir dort, wo Jesus seine Liebe hat. Wir geben in die Gemeinde, zu der wir uns zählen. Denn in dieser Gemeinde genießen wir den Gottesdienst. In dieser Gemeinde feiern wir das Abendmahl. In dieser Gemeinde erleben wir Gemeinschaft. Hier bringen wir uns ein mit unseren Gaben, Fähigkeiten, unsere Zeit und auch unsere Finanzen. Und dann gibt es noch zweite, dritte, vierte, fünfte Priorität, wo wir geben können. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, wo. Da hat jeder seine eigenen Prioritäten. Wahrscheinlich etwas, die Geschichte verbindet uns vielleicht mit gewissen Dingen. Wir haben ein besonderes Anliegen und dort geben wir. So, zusammengefasst haben wir heute gesehen, Gott gehört alles, ich bin nur sein Verwalter. Und es lohnt sich, Gottes Geld am richtigen Ort anzulegen. Und wenn wir geben, dann gibt Gott immer zurück. Und ich wünsche euch von Herzen, dass das auch finanziell ist. Es muss nicht, es kann. Auf jeden Fall ist es Freude, Liebe, aber es kann auch Finanzen sein. Gott sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, Damit meint er die Finanzen. Dann wird er uns das Große anvertrauen. Und wenn Gott uns ganz Großes anvertraut, und ich hoffe, es sind viele unter uns auch reich, dann nicht um unseren Lebensstandard zu erhöhen, sondern um unseren Lebensstandard anzuheben. Ich möchte noch beten. Der Jesus, diese Predigt ist sehr herausfordernd. Denn Geld hat eine so ungeheure Macht. Und es kann sein, dass jetzt jemand hier ist, bei dem juckt es. Und irgendwie, ah, aber was ist und so. Jesus, bitte, zeige uns auf, es gehört alles dir. Du hast uns so viel anvertraut, so viel. Uns geht so gut, so gut. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht die Freude vernachlässigen, die du uns geben möchtest, wenn wir geben. Ich wünsche mir, dass wir alle unser Geld dort anlegen, wo die Motten und was auch immer sie nicht fressen, diese Schätze. Dass wir das Geld dort anlegen, wo es Ewigkeitswert hat. Und Jesus, wenn du uns viel anvertraust, und das wünsche ich wirklich jedem von uns, dann lass uns das in Erinnerung bleiben. Du gibst uns nicht viel, damit wir dann uns einfach ein luxuriöses Leben leisten können, sondern weil du durch uns Menschen segnen möchtest. Amen.